Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Willkommen. Der japanische Autohersteller Mitsubishi führt beim Genfer Autosalon vor, dass die Batterie des Elektroautos Strom zurück ins Haus schicken kann. Außerdem in dieser Sendung: Kraftfutter statt Gras. Das Leben südamerikanischer Rinder ist oft alles andere als paradiesisch. Muster statt Mückenschutz mit Zebrastreifen gegen Pferdebremsen. Indien erstickt. Die Statistik der Städte mit der schlechtesten Luft. Nabu-Bilanz. Wie urteilt der Naturschutzbund über die Umweltpolitik nach einem Jahr Regierungsarbeit? Und der Verbrauchertipp heute dreht sich um den Versicherungsschutz für Tiere. Eine Buntwäsche bitte. Der japanische Autohersteller Mitsubishi hat seinen Elektroautos eine Zusatzrolle als Stromlieferant für den Haushalt zugedacht. Eine neuartige Ladebox ermöglicht, dass Strom in beide Richtungen fließen kann, also sowohl aus der häuslichen Steckdose in die Autobatterie als auch zurück ins Haus, zur Waschmaschine zum Beispiel. Zu besichtigen ist das Ganze ab heute auf dem Genfer Autosalon. Kai Rüßberg berichtet.
Eine Waschmaschine verbraucht im Standardprogramm etwa eine Kilowattstunde, ein Trockner anderthalb. Damit gehören sie zu den größten Stromverbrauchern im Haushalt. Ein Elektroauto schafft mit dieser Strommenge gerade einmal 10 Kilometer Strecke. Die Batterie im Auto hält jedoch genug Strom bereit, um einen ganzen Haushalt zu versorgen, meint Dennis Lindroth von Mitsubishi. Und so kam man bei dem japanischen Autohersteller auf die Idee, den Strom aus dem Elektroauto für die Wohnung zu nutzen.
So ein Familienhaushalt mit 1-2 Kindern verbraucht vielleicht mal am Tag so um die 3 oder 3,5 Kilowatt. Dann reicht es durchaus aus, so einen Tag oder 2 oder 3 Tage das Haus mit dem Strom aus dem Fahrzeug zu versorgen.
Möglich macht dies ein bidirektionales Ladesystem, bei dem der Strom in beide Richtungen zwischen Haus und Auto fließen kann. In Japan wurde diese Idee nach der Atomkatastrophe von Fukushima weiterentwickelt.
In Japan funktioniert das schon. Die haben allerdings ein anderes Spannungsnetz. Es ist nicht so umfangreich und komplex wie das deutsche Netz. Deswegen ist es in Japan ein bisschen einfacher, das ganze Thema dort umzusetzen. Da war ja der Hauptgrund Stromblackout. Deswegen hat man da versucht, dass die Hauseigentümer oder die öffentlichen Stromnetze losgelöst von einem nicht vorhandenen Stromnetz dennoch Strom liefern.
Angst vor einem Stromausfall ist in Deutschland aber nicht der Grund, das bidirektionale Laden einzuführen. Es geht vielmehr darum, den selbst auf dem Haus mit einer Solaranlage erzeugten Strom zu speichern, wenn die Sonne scheint, aber die Energie nicht unmittelbar verbraucht wird. Für Bioverfahrenstechniker Sven Andres von der Hochschule Hannover ist das eine Möglichkeit, die Solarenergie besser auszunutzen.
Sobald ich selbst erzeuge, macht dieser Akku Sinn, denn dann habe ich den Eigenverbrauch des Stroms, den ich erzeuge. Und das wiederum wirkt sich dann positiv auf den Ausbau der regenerativen Energien im Haus. Also das Potenzial ist da, dass dieses System die Energiewende auch unterstützt.
Mitsubishi ist der erste Autohersteller, der nun ein solches Ladesystem für Endkunden anbieten will, und zwar bis Mitte des Jahres. Es kann mit einer weiteren kleinen Pufferbatterie verbunden werden, die ständig im Keller verbleibt. Der Nutzer soll die ganze Anlage programmieren können, sodass auch noch genug Strom im Auto verbleibt, um die nächste Fahrt anzutreten.
Die Batterie wird nie vollkommen entladen, weil unser Fahrzeug startet ja immer elektrisch und braucht dafür natürlich immer Strom. Über das Home Energy Management System kann der Nutzer selbstständig einstellen, wie viel Batteriekapazität soll im Fahrzeug drin verbleiben.
Das System läuft über den CHAdeMO-Anschluss des Autos, der als Schnellladestecker auch in Deutschland verbreitet ist. Dennis Lindroth beteuert, die Autokäufer müssten sich keine Sorge um eine zusätzliche Abnutzung des Akkus im Auto machen.
Die Anzahl der Ladezyklen hat keinen Einfluss auf die Langlebigkeit der Batterien, auf die Funktionsfähigkeit der Batterie. Wir reden ja von einem dynamischen Laden. Wir haben ja nicht permanent die höchste Leistung, mit der die Batterie geladen oder entladen wird, sondern das Ganze schwankt ja etwas, sodass es dadurch batterieschonender ist.
Theoretisch könnte das Auto nicht nur mit dem Hausnetz, sondern auch mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden werden. Dort würde es für eine Stabilisierung sorgen oder als fernsteuerbarer Stromspeicher eingesetzt. Doch noch gibt es rechtliche Hürden, wie das Gesetz für erneuerbare Energien, EEG, meint Markus Duchon vom Fortis-Forschungsinstitut in Bayern.
Wir haben es mit Stromspeichern zu tun. Da gehen gerade die Diskussionen, ob man dann nicht in die ganzen EEG-Regularien fällt, wobei Speicher B und Entladen jeweils die EEG-Umlage fällig wäre.
Das eigene Haus können Elektroautofahrer aber bedenkenlos mit ihrem Auto koppeln und somit den Verbrauch ihres selbst erzeugten Solarstroms besser ausnutzen.
Das Elektroauto kann Teil des häuslichen Stromnetzes werden, wie Mitsubishi zeigt. Ein saftiges Steak von einem Rind, das ein freies Leben auf einer südamerikanischen Pampa hatte. Offenbar häufig nur eine Illusion. Ein Teil des importierten Fleisches stammt von Tieren aus sogenannten Feedlots. Das sind Mastanlagen, eng und ohne Zugang zu Weideland. Ein Fall von Verbrauchertäuschung? Dem ist das ARD-Magazin Fakt nachgegangen. Ben Arnold informiert.
Es sind Bilder, die ein schockierendes System zeigen. Bei Fakt erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen. In Mastanlagen unter freiem Himmel, sogenannten Feedlots, stehen hunderte Rinder knöcheltief in Dreck und Schlamm. Von grünem Weideland keine Spur. Es sind Bilder aus Uruguay, aufgenommen von der Tierschutzorganisation Animal Welfare Foundation. Anita Idel ist Tierärztin und Expertin für Rinderhaltung. Sie ist selbst tausende Kilometer durch Südamerika gereist und hat sich Rinderzuchtbetriebe angesehen.
Na ja, erstmal bin ich natürlich entsetzt, wie die dort nicht nur auf ihren Exkrementen, sondern in ihren Exkrementen stehen und warten. Also schon wirklich, wirklich brutal.
Die Tierquälerei geht bei der Nahrung weiter. Denn die Wiederkäuer, die eigentlich auf der Weide Gras fressen sollten, werden in den Feedlots ausschließlich mit Kraftfutter ernährt. Mit Mais, Soja und Getreide. Eine bedenkliche Entwicklung, sagt Tierschützer Jörg Ditford von der Animal Welfare Foundation.
Man hat internationale Verträge gemacht, die dazu geführt haben, dass dieses Fettmachprinzip für diese Tiere profitabel ist. Und seither gibt es ungefähr 200 solche Feedlots mit einer Maximalkapazität von einzeln bis zu 20.000 Tiere pro Jahr. Das heißt, es ist ein gigantischer Feedlot-Markt entstanden, der dazu geführt hat, dass die Tiere von der Weide runtergeholt werden, um hier für den europäischen Markt unter bis also unmöglichen Bedingungen gemästet zu werden.
Dem Verbraucher in Deutschland wird das Rindfleisch dann als Qualitätsware angeboten, als High-Quality Beef. Ein Steak aus Südamerika verspricht besonderes Aroma. Zwar werden die Rinder nur die letzten 3 bis 4 Monate in den Feedlots gemästet, doch von den dort vorzufindenden Haltungsbedingungen erfahre der Verbraucher nichts, kritisiert der grüne Bundestagsabgeordnete Harald Ebner.
An der Stelle, das ist dann eine grandiose Irreführung und eine grandiose Verbrauchertäuschung unter Ausnutzung dessen, dass wir ja gern auch die schönen Bilder glauben, die wir sehen.
Die ansprechenden Bilder von in der weiten Pampa Südamerikas grasenden Rindern, eine Verbrauchertäuschung, wenn damit Feedlot-Fleisch beworben wird. Das Problem, es fehlt eine Kennzeichnungspflicht. Harald Ebner.
Ich halte das für erforderlich, dass wir am Markt, auch am Fleischmarkt, eine viel größere Transparenz hinbekommen, als wir sie heute haben. Also Stichwort Tierhaltungskennzeichnung, also nicht eine Tierwohlkennzeichnung, das ist so ganz schwierig. Ja, wer definiert jetzt das Wohl? Deshalb klare Kriterien, Haltungsformen definieren und dann sagen, hier, wir haben verschiedene Stufen und das müssen alle deklarieren, wenn jedes Stück Fleisch gekennzeichnet werden muss und dann eben auch klar ist, woher das kommt, dann finde ich, dann haben wir als Verbraucher und Verbraucherinnen eine Wahlfreiheit. Wir können entscheiden, was wir kaufen.
Tatsächlich ist das Dilemma mit den Feedlots sogar politisch gefördert. In einer Durchführungsverordnung der EU aus dem Jahr 2012 ist festgelegt, wann Importe den Status als Qualitätsrindfleisch erhalten. Dort steht, wenn die Tiere mindestens 100 Tage Kraftfutter bekommen, kann das Fleisch zollfrei in die EU importiert werden, erklärt Jörg Ditfurth.
Was die EU, aber auch die Anbieter hier produziert haben, ist ein anwachsendes System einer Qualproduktion von Fleisch in diesen Massenfeedlots und mit staatlicher Unterstützung letztendlich. Denn dieses Feedlot-Fleisch ist gegenüber Weidefleisch zollbefreit. Das macht 20% im Preis aus. Und damit kann man dieses Fleisch billig auf den europäischen Markt pressen.
Fazit: In Uruguay werden Tiere gequält und der Weidewirtschaft wird der Boden entzogen. Der Verbraucher erfährt davon nichts. Die EU hilft mit. Ein absurdes System.
Das ARD-Magazin Fakt berichtet heute Abend auch über die Bedingungen der Rindermast in Südamerika ab 21.45 Uhr. Britische Forscher wollen herausgefunden haben, dass Zebras ein gestreiftes Fell tragen, damit sie vor Insektenstichen gefeit sind. Die Streifen verwirren offenbar bissige Pferdebremsen. Das berichtet ein Forscherteam der Universität Bristol. Gestreifte T-Shirts könnten also ein sinnvoller Modetipp sein. Nicht nur im Karneval. Aus London, Udo Schmidt.
Warum ist die Banane krumm? Warum hat der Leopard Punkte? Warum das Zebra Streifen? Viele Fragen, zu wenige Antworten. Eine Frage allerdings ist jetzt vielleicht beantwortet. Denn Martin Howe von der Universität von Bristol hat herausgefunden, dass die Streifen des Zebras Insekten abhalten.
Es gibt eine lange Liste von Erklärungen, warum Zebras Streifen haben, beginnend mit Darwin, zur Tarnung, zur Temperaturregulierung, zur Kommunikation zwischen den Tieren. Aber keine Erklärung fußt auf Untersuchungen.
Die Versuchsanordnung in einem Stall in North Somerset sah so aus. Das Team von Dr. Howe schuf eine Art Wolf im Schafspelz, ein Pferd, dem eine schwarz-weiß gestreifte Decke übergeworfen wurde. Für die Pferdebremsen, die schmerzhaft stechen und Krankheiten übertragen, war aus dem Pferd ein Zebra geworden. Mit dem Ergebnis, dass die eigentlich angriffslustigen Insekten nicht landen konnten und ihr Glück woanders versuchten.
Wir
haben herausgefunden, dass die Zahl der Attacken von Pferdebremsen dramatisch zurückgeht, wenn das Pferd eine gestreifte Decke trägt. Auch echte Zebras werden nur sehr selten gestochen, verglichen mit Pferden.
Warum das so ist, darüber zerbrechen sich die Gelehrten in Bristol noch den Kopf. Dr. Martin Howe.
Wir wissen es nicht genau. Möglicherweise werden die Pferdebremsen durch die Streifen geblendet oder verwirrt und können dann nicht landen. Sie haben sehr schlechte Augen. Sie können die Streifen erst sehen, wenn sie sehr nah dran sind.
Was für Zebras gut ist, könnte auch dem Menschen helfen. Wenn Stechmücken und Bremsen von schwarz-weißen Streifen verwirrt werden, dann sollte der kommende Sommer schwarz-weiß werden, zumindest was die Mode angeht. Gestreifte T-Shirts sind zwar nicht immer der letzte Schrei, aber evolutionär könnten sie höchst erfolgreich sein.
Ganz genau. Bei unseren Untersuchungen sind wir häufig gestochen worden, wenn wir ein einfarbiges T-Shirt getragen haben und selten, wenn das Shirt gestreift war.
Grundsätzlich sollten sich Forscher und Zoobetreiber noch besser austauschen, weltweit möglichst, zumindest was die Zebraforschung angeht. Denn im Zoo von Kairo in Ägypten wurden im vergangenen Jahr zwei Esel entdeckt, deren schwarz-weiße Streifen aufgemalt waren. Der Verdacht, dem Zoo fehlte der Publikumsmagnet Zebra, also wurden zwei gemalt. Nach Dementis und zögerlichem Eingeständnis wurde schließlich ein Tierpfleger entlassen. Ein typisches Zebraopfer. Dabei wäre die Rechtfertigung doch so einfach gewesen. Hast du Streifen, wirst du nicht gestochen. Diese Gnade sollte schließlich auch einem Esel zuteil werden.
Streifenmuster als chemiefreier Mückenschutz. Demnächst können Sie die These der britischen Forscher am eigenen Leib überprüfen. Wer in den großen Städten Südostasiens lebt, muss die schmutzigste Luft einatmen. Die Umweltorganisation Greenpeace hat gerade aktuelle Statistiken zur Luftbelastung für das vergangene Jahr veröffentlicht. Aus Neu-Delhi, Silke Dietrich.
Neu-Delhi ist wieder ganz vorn, was den Rekord der dreckigsten Hauptstädte auf der Welt angeht. In und um die Stadt herum atmen die Menschen die dreckigste Luft auf der ganzen Welt ein. Während China und vor allem die Hauptstadt Peking mittlerweile im Ranking weiter hinten steht, sind vor allem Städte in Südasien von der giftigen Luft betroffen. 18 der 20 Städte mit der dreckigsten Luft liegen in Indien, Pakistan und Bangladesch. Im Gegensatz zu China gibt es hier noch keine nationalen Programme, die gegen die Luftverschmutzung vorgehen würden. Erst wenn die Luft extrem schlecht ist, werden zum Beispiel in der Hauptstadt Delhi die Arbeiten an Baustellen eingestellt oder das Benutzen von Generatoren verboten. Die Vereinten Nationen warnen mit drastischen Worten, wie gesundheitsschädlich verschmutzte Luft für die Menschen ist. Dieser lautlose Killer, wie sie sagen, sei Jahr für den vorzeitigen Tod von 7 Millionen Menschen verantwortlich. Darunter seien 600.000 Kinder. Die meisten davon Leben in Südasien.
Atmen kann tödlich sein, jedenfalls in den Megastädten Indiens und anderer südostasiatischer Länder. Ausgerechnet oder vielleicht auch gerade in Bayern hatte zuletzt ein Volksbegehren für Artenschutz Erfolg. Rettet die Bienen, heißt es. Massive Veränderungen in der Landschaft seien ein wesentlicher Grund für das Insektensterben, so die Initiatoren. In einer guten Woche, am 14. März, ist die aktuelle Bundesregierung ein Jahr im Amt. Was sich seitdem auf dem Feld der Umweltpolitik getan hat, nicht nur beim Artenschutz, sondern zum Beispiel auch beim Klimaschutz oder beim Versuch, die Plastikflut einzudämmen, das hat der Naturschutzbund NABU sich angesehen. Daniela Siebert in Berlin, wie fällt die Bilanz denn aus?
Weitgehend sehr, sehr schlecht. Zu langsam, zu träge, Bremser statt Vorreiter, lautet die Diagnose des Naturschutzbundes. Beim Naturschutz sei Deutschland im EU-Vergleich inzwischen sogar Schlusslicht. Fast alle Ministerien werden gescholten. Die einzige, die ein bisschen positives Echo bekommt, ist Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD, etwa für ihr Aktionsprogramm Insektenschutz, das das Insektensterben stoppen soll, unter anderem durch weniger Pestizideinsatz. Für ihr Bundesprogramm Blaues Band, das sie gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium aufgesetzt hat, zur Renaturierung von Auen, und für ihre Kampagne Nein zur Wegwerfgesellschaft gegen Plastik und Verpackungsmüll. Besonders gut gefällt dem NABU Naturschutzbund natürlich auch Schulzes Entwurf für das Klimaschutzgesetz. Aber da sieht die Organisation die Umweltministerin sehr allein auf weiter Flur. Dazu hören wir NABU-Präsident Olaf Tschimpke.
Ja, die Umweltministerin hat sich redlich Mühe gegeben, auch verschiedene Dinge auf den Weg zu bringen. Der entscheidende Schritt dieses Jahr, und das ist sicher auch das wichtigste Gesetz für die Koalition in diesem Jahr, ist ja das Klimaschutzgesetz. So dass jetzt die anderen Minister, Verkehrsminister, die Landwirtschaftsministerin, auch der Wirtschaftsminister, aber auch der Bauminister gefordert sind, tatsächlich ihren Beitrag zu leisten. Und da merken wir eine Blockade.
Besonders schlecht findet der NABU auch die Arbeit von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU. Was der im Sinn habe an Verkehrslenkung, veränderten Ampelschaltungen und Mobilitäts-Apps, das reiche einfach nicht. Nötig seien halt viel mehr elektrische Antriebe mit Strom aus erneuerbaren Energien und insgesamt weniger Individualverkehr, mehr Transport per Rad, Bus und Bahn. Vor allem braucht es auch endlich einen gesetzlichen Rahmen für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das alles leistet Andreas Scheuer nicht. Nochmal Olaf Tschimpke.
Seit vielen Jahren ist dieses das verschlafenste Haus, was wir in Deutschland haben, was tatsächlich permanent auch keine Vorgaben macht. Ich finde es auch nicht gut, wenn Verkehrsminister immer nur aus Bayern kommen. Gerade im Bereich des Artenschutzes, weil die Fokussierung ist dann zu sehr auf den Straßenbau in Bayern und weniger auf alle anderen Dinge, die auch zu leisten sind.
Gemeint ist beispielsweise die Sanierung des Nord-Ostsee-Kanals, die Kontrolle der Einhaltung von Schadstoffgrenzwerten und die Wasserstraßenverwaltung, wo nach Einschätzung des NABU auch viel mehr nach ökologischen Kriterien agiert werden sollte. Nicht gut findet der NABU auch die Arbeit von Scheuers Parteifreund Bundesbauminister Horst Seehofer. Von dem höre man gar nichts, beziehungsweise schlimmer noch, die geplante Gebäudekommission wolle Seehofer gar nicht mehr einrichten. Dabei seien Gebäude- und Wärmefragen der Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende, so Tschimpke. Und am allermeisten Kritik von allen Ministerien erntet Julia Klöckner von der CDU mit ihrem Ressort Ernährung und Landwirtschaft. Da stört den NABU das Festhalten an Direktzahlungen, die Fläche belohnen, nicht aber die konkreten Leistungen der Landwirte. Dass weiterhin bienenschädigende Neonicotinoide auf dem Markt sind und das Haus insgesamt nicht wirklich an einer Pestizidreduktion arbeitet. Und in der maßgeblichen EU-Agrarpolitik, da mache Klöckner einfach keine wegweisenden Ansagen. Also zum Beispiel die Länder Frankreich und Niederlande pochen jetzt beim anstehenden EU-Agrarrat Mitte März auf Mindestbudgets für Umweltförderung. Sowas macht Klöckner nicht. Dafür plädiert sie weiterhin für das Bejagen von Wölfen statt auf Herdenschutz. Alles in allem nicht schön, sagt der NABU.
Ja, Frau Klöckner hat viel versprochen, dass sie die Agrarpolitik ändern möchte. Tatsächlich tut sie aber nichts. Sie ist sehr präsent in den Medien. Aber wenn es um die Agrarreform geht, die europäische Agrarreform, wo ja jetzt festgelegt werden soll für die nächsten Jahre, wie eigentlich die Finanzmittel ausgegeben werden, da schweigt sie.
Kritikwürdig findet der NABU auch die Arbeit von Peter Altmaier, CDU. Wirtschaft und Energie ist sein Ressort. Der sei permanent um herkömmliche Industriearbeitsplätze besorgt, anstatt mit den Fördermitteln, die sein Haus zur Verfügung hätte, auch ökologisches Umsteuern zu fördern. Und an so mancher Stelle hätte der NABU seine Leib- und Magenthemen lieber in der Chefetage der Bundesregierung behandelt. Etwa beim Klimaschutz, da wünscht sich Olaf Schimke ein Machtwort der Bundeskanzlerin. Und auch bei den anstehenden EU-Haushaltsverhandlungen sollte die auf zweckgebundene Mittel für die Naturschutzförderung pochen. Etwa 15 Milliarden Euro jährlich hat der NABU angedacht.
Daniela Siebert, schönen Dank nach Berlin.
Danke dir.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ob Hund, Katze oder Pferd, zwischen Mensch und Haustier passt meistens kein Blatt. Höchstens vielleicht noch die Tierhalter-Haftpflichtversicherung. Für Hunde ist sie in 6 Bundesländern vorgeschrieben. Mehr dazu im Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Frodo, der muntere, schwarze Labrador-Retriever, ist ein lieber Kerl, der auch die Hundeschule besucht, sagt seine Besitzerin, die Bochumer Ärztin Sabine Metzger. Doch man könne nie sicher sein, wie sich ein Tier in unvorhersehbaren Situationen verhält.
Es ist so, dass das natürlich auch mal sein kann, dass, wenn man spazieren geht, der Hund vor lauter Freude jemanden anspringt, der einen teuren Mantel anhat. Und dann ist es so, dass das dann leider dreckig wird. Und deswegen haben wir das mit der Haftpflichtversicherung gemacht.
Bei schmutzigem Pfoten auf einem Mantel handelt es sich letztlich um einen Bagatellschaden, der aber trotzdem mit Kosten verbunden ist. Ein Hund muss nicht gleich beißen, aber Schaden kann er dennoch anrichten. Zum Beispiel aufgeschreckt auf die Straße rennen und einen Unfall verursachen. In allen Fällen haftet der Halter für sämtliche Folgekosten mit seinem persönlichen Vermögen. Und das kann teuer werden. Elke Weidenbach, Juristin bei der Verbraucherzentrale NRW, rät Hundebesitzern darum eindringlich zum Abschluss einer Tierhalterhaftpflichtversicherung.
Über die Hundehalterhaftpflichtversicherung sind Sachschäden, Personenschäden, natürlich auch Vermögensschäden mit abgesichert. Man sollte hier eine möglichst hohe Versicherungssumme auch abschließen. Das heißt also, 5 Millionen Euro pauschal sollte man ruhig abschließen.
Je nach Versicherungsunternehmen kosten diese Policen ab 60 Euro im Jahr. Der Versicherungsschutz gilt übrigens auch, wenn der Halter einmal nicht aufpasst. Zum Beispiel, wenn ein nicht angeleinter Hund einem Eichhörnchen hinterherjagt und dabei einen Schaden anrichtet. Allerdings nicht bei Vorsatz, denn für die Folgen kommt keine Versicherung auf, warnt Elke Weidenbach.
Wenn ich meinem Hund sage, vorsätzlich sage, beiß jetzt mal bitte den Nachbarn und der Hund macht es dann auch noch, er macht Fass, dann ist das natürlich über den Versicherungsvertrag nicht gedeckt.
Wie teuer die Versicherung wird, das hängt auch von der Rasse des Hundes ab.
Wenn ich einen Kampfhund habe, ist der nicht bei jedem Versicherer versicherbar. Und da zahle ich dann durchaus auch einige Euros mehr.
Informationen dazu bieten nicht nur Vergleichsportale, sondern auch die Stiftung Warentest und die Verbraucherzentralen. Im Unterschied zu Hunden gibt es übrigens in keinem Bundesland eine Versicherungspflicht für Pferde. Eine Versicherung, die nach Einschätzung von Elke Weidenbach jedoch jeder Pferdebesitzer vorsorglich abschließen sollte, denn
das Pferd ist ja relativ unberechenbar, ganz einfach, weil es ein Fluchttier ist. Das heißt, wird es erschreckt und läuft es weg, kann es natürlich einen Verkehrsunfall verursachen. Genau für solche Sachen ist die Pferdehalterhaftpflichtversicherung dann wirklich ein Muss, weil der Halter des Tieres für die Gefährdung durch das Pferd haftet. Da braucht ihn noch nicht einmal ein Verschulden zu treffen.
Die Kosten für eine Pferdehalterhaftpflichtversicherung hängen von der gewünschten Deckungssumme ab und beginnen bei rund 100 Euro im Jahr. Abgesehen von Hunden und Pferden benötigt aber nicht jeder Tierhalter eine gesonderte Haftpflichtversicherung.
Ein Teil der Tiere ist über die private Haftpflichtversicherung, die man für sich selber haben sollte, mitversichert. Es betrifft zum Beispiel Katzen, Meerschweinchen, Hamster, kleinere Vögel.
Wer aber Exoten wie Echsen oder Schlangen in der Wohnung hält, sollte sich vorsichtshalber bei seinem Haftpflichtversicherer erkundigen, inwieweit diese Tiere mit versichert sind oder ob für sie ein zusätzlicher Versicherungsschutz erforderlich ist.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Christoph Heinemann begrüßt Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Darin unter anderem eine Würdigung des verstorbenen früheren Außenministers Klaus Kinkel. Soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Am Mikrofon war Susanne Kuhlmann.